begrüße sehr herzlich am Telefon den Theologen David Berger. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Berger, was uns in den Nachrichten in letzter Zeit erreicht hat aus dem Interviewbuch des Papstes, das habe ich eingangs schon versucht, so ein bisschen aufzuschlüsseln. Es sieht so aus oder es hört sich so an, als ob Benedikt der 16. seinem Pontifikat ein bisschen eine neue Bedeutung auch geben will, nach dem Motto, wir sind nicht so unmodern, wie uns alle das vorwerfen. Wie wirkt das denn auf Sie?
Ja, das ist genau das Bild, das natürlich erzeugt werden soll auch. Das heißt, die Botschaft von der vorsichtigen angeblichen Legalisierung der Kondome wurde ja bewusst lanciert. Das ist nicht aus Versehen rausgekommen, schon vorab, sondern der Osservatore Romano, das heißt die hauseigene Zeitung des Papstes, in der nichts erscheint, ohne dass es nicht das Staatssekretariat des Papstes, also sein Innenministerium sozusagen, gegengelesen hat, hat schon vorab diese Meldung verbreitet. Also mein Eindruck war, fortschrittlich das auf den ersten Blick klingt, so sehr hat es sich doch sehr schnell als Werbekampagne erwiesen, als Tröpfchen Honig, das uns auf die Zunge geträufelt wird, damit wir all das extrem Konservative bis Reaktionäre in dem Buch nicht ganz so unangenehm schmecken sollen, wenn das dann nachfolgt.
Das heißt, Sie sagen, das, was in jüngerer Zeit so wir auch in den Medien dann tatsächlich mitbekommen haben, das zeichnet eigentlich ein Bild des Papstes, das dem Wesen von Benedikt nicht entspricht und auch dem Wesen der Kirche.
Ja, dieses mediale Bild entspricht tatsächlich nicht dem Bild, das das Buch dann tatsächlich bietet von seinen Positionen. Das heißt, das Grundthema, das das ganze Buch durchzieht, wie so ein roter Faden oder wie ein Leitmotiv, ist seine Vorstellung von der westlichen Welt als Welt des Niedergangs, der Dekadenz. Er sieht da überall nur das Böse in der Moderne. Die banale Existenz des Wohlstandsbürgers nennt er, die besonders im Protestantismus um sich gegriffen hätte, also auch wenig ökumenisch im Hinblick auf den Protestantismus ausgerichtet. Das ist sozusagen das, was sich als Grundmelodie durch das ganze Buch zieht und sich dann in den einzelnen Punkten, in den kritischen Punkten herauskristallisiert, zum Beispiel Geschiedene werden als Christen zweiter Klasse weiterhin betrachtet. Im Hinblick auf den sexuellen Missbrauch interessiert den Papst vor allem der Schaden, der der Kirche, dem Ansehen der Kirche und des Priestertums zugefügt wurde. In der Kondomregelung zeigt er dann letztendlich doch wieder ein sehr einseitiges Bild der Sexualität, das heißt nur einschränkt auf bestimmte Fälle. Und bei der Homosexualität verschärft er sogar noch mit einem gewissen Radikalismus die ursprüngliche kirchliche Position, die bislang nur die Ausübung der Homosexualität als sündig betrachtet hat. Jetzt ist schon die bloße Veranlagung, wird jetzt schon als wieder natürlich und sündig verurteilt.
In Ihrem Buch Der Heilige Schein geht es auch genau um diese Themen, um den Einfluss erzkonservativer Gruppierungen in der Kirche. Sie waren lange Zeit da sehr nah dran. Wie groß würden Sie den Einfluss dieser Gruppierung einschätzen?
Ja, ich denke mir, das sieht man ganz deutlich an den letzten 3-4 Jahren im Pontifikat von Benedikt dem 16. Da war zunächst die Rehabilitierung der Piusbrüder. Zahlreiche andere konservative Gemeinschaften sind mit besonderen päpstlichen Privilegien ausgestattet worden, zu Institutionen päpstlichen Rechts ernannt worden. Das heißt, sie sind weitgehend unabhängig vom bischöflichen Einfluss in den Diözesen, nur Rom unterstellt. Völlig sektenhafte agierende Bewegungen, wie zum Beispiel das Engelwerk, wurden vor einigen Wochen offiziell durch Rom anerkannt und auch bei den Kardinalserhebungen zeigt sich deutlich eine bestimmte Richtung, wie etwa Walter Brandmüller oder Domenico Bartolucci oder Raymond Burke im letzten Konsistorium, die zu Kardinälen ernannt worden sind. Das sind erzkonservative Männer.
Kann man im Moment in der katholischen Kirche nur Karriere machen, wenn man diese Art von Meinung vertritt, diese wirklich erzkonservativen Richtungen unterstützt?
Ich glaube, ja. Zumindest hat man die besseren Chancen. Und da die Karriere bei sehr vielen eine sehr große Rolle spielt, sind gerade die jüngeren Bischöfe ganz auf diesen Kurs eingeschwenkt. Ich erinnere nur an Limburg, an den Bischof Thebats van Elst, über den der Spiegel jetzt eine große Reportage gebracht hat und gezeigt hat, wie er seine Diözese ganz im konservativen Geist umstrukturiert. Ich erinnere an den Bischof Overbeck von Essen, der, wie gesagt, durch seine radikalen Äußerungen aufgefallen ist. Das sind sozusagen die Newcomer, und in den Startlöchern stehen noch viele andere, die keine Weihbischöfe sind, die ganz auf diese konservative Tour setzen und hoffen, dadurch in der Kirche was zu werden.
Nun haben Sie selbst auch lange Jahre eine Karriere in dieser Kirche erlebt und gemacht. Was hat denn letztlich für Sie den Ausschlag gegeben oder das Fass vielleicht auch zum Überlaufen gebracht, dass Sie gesagt haben, jetzt geht's für mich eben nicht mehr so?
Als ich angefangen habe, in einem konservativen Spektrum zu arbeiten, da war das noch eine verhältnismäßig esoterische Gruppe. Als ich das erste Mal bei den Pius-Brüdern einen Vortrag gehalten habe, hat die noch kein Mensch gekannt. Und im Lauf meiner Arbeit für dieses Spektrum ist diese Gruppe immer einflussreicher geworden. Mit dem steigenden Einfluss ist auch die Radikalität dieser Gruppen ganz deutlich angestiegen. Zum Beispiel auch die Homophobie in diesen Gruppen. Und da ist mir dann immer deutlicher geworden, als das Haus gebrannt hat, dass ich irgendwo mitgezündelt habe, als es noch ziemlich kühl war und gedacht habe, das kann nichts schaden, wenn da ein paar Feuerchen brennen. Aber als das Fiasko dann da war, habe ich gemerkt, so kann die Kirche nicht weitermachen. Auf diese Weise ist sie auf dem besten Weg hin, sich zu einer fundamentalistischen Sekte nach amerikanischem Vorbild zu entwickeln.
Wie vielen Klerikern, glauben Sie, geht es so ähnlich wie Ihnen?
Ich habe jetzt keine empirischen Studien dazu gemacht, das muss ich gleich vorab sagen. Aber wenn ich mir diese ganze riesigen Karton mit Briefen anschaue, die ich seit meinem öffentlichen Outing gerade von katholischen Priestern bekommen habe, dann noch die E-Mails und Facebook-Nachrichten, die ich bekommen habe, dann ist das unglaublich, wie viele Priester sagen, wenn wir könnten, hätten wir es genauso wie du gemacht oder wie sie gemacht. Wir haben nur das Problem, dass wir nichts anderes gelernt haben als Priester, dass wir mit Hartz IV auf der Straße stehen, wenn wir das machen, und keine Zukunft sehen. Von daher gehen wir den praktischen Weg. Wir leben einfach unser Leben, so wie wir lustig sind, und erhalten nach außen diesen heiligen Schein, diese Kulisse aufrecht, alleine um irgendwie überleben zu können. Wir sind jetzt 40, 50 Jahre alt. Da kann man nicht mehr einfach den Beruf aufgeben und was völlig Neues machen. Oder uns fehlt auch die Energie dazu, selbst wenn das funktionieren würde. Es ist so viel bequemer.
Wie lange kann eine Institution wie die katholische Kirche, wenn sie von innen vielleicht gar nicht mehr von überzeugten Menschen getragen wird, eigentlich noch existieren und funktionieren?
Ja, ich glaube, die katholische Kirche funktioniert auch deshalb noch so gut, weil sie natürlich auf eine große Tradition, auf eine große Vergangenheit zurückblicken kann und das auch ökonomisch auf eine große Vergangenheit zurückblicken kann. Wer in der katholischen Kirche tätig ist, auch in den Orden, der hat natürlich auch enorme Vorteile im Hinblick auf Wirkungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn man zum Beispiel in der Theologie Karriere machen will, in der akademischen Theologie, dann ist es einfach ein unglaublicher Vorteil, wenn einem das ganze Studium finanziert wird, wenn für das Leben gesorgt ist, wenn man die schönsten Häuser im Zentrum der Städte hat und so weiter. Von daher glaube ich, das erhält die Kirche nach wie vor dieses gute ökonomische Standbein weitgehend am Leben. Außerdem denke ich mir, kann man in der Gesellschaft auch einen gewissen neuen Rückschritt hin zum Konservativismus erkennen, der natürlich gerade diesen konservativen Kreisen innerhalb der katholischen Kirche zugutekommt.
Wenn Sie sagen, dass vielleicht tatsächlich auch außerhalb der Kirche ja ein Trend zu mehr konservativen Ansichtsweisen gerade besteht, ist dann die Frage vielleicht falsch gestellt, wie lange braucht die katholische Kirche noch, um im 21. Jahrhundert anzukommen? Vielleicht ist sie genau richtig, so wie sie ist, für die jetzige Zeit.
Ja, das ist noch die Frage, denn wenn man sich das Kirchenvolk anschaut, das heißt die Leute, die wirklich in der Kirche aktiv sind, hat man auf der anderen Seite wieder den Eindruck, dass die schon viel weiter sehen, dass die meisten im 21. Jahrhundert angekommen sind und einfach ihre Entscheidung selber treffen. Die fragen nicht, ob der Papst jetzt das Kondom im Ausnahmefall erlaubt oder nicht erlaubt, sondern sie gehen damit sehr eigenständig um. Das heißt, diese ganzen päpstlichen Weisungen zum Kondomgebrauch spielen in der europäischen Kirche keinerlei Rolle. Das ist relevant in Ländern, besonders in afrikanischen Ländern, wo der Papst einen großen Einfluss hat. Das hat man jetzt auch immer wieder in Berichten der Medien gesehen, dass dort dieses Papstwort, wie das aufgenommen worden ist und diskutiert worden ist. Aber hier bei den Gläubigen, glaube ich, die sind schon weitgehend im 21. Jahrhundert angekommen. Das Problem, das die katholische Kirche hat, ist, dass sie sich immer mehr von ihren Gläubigen entfernt, dass die Priesterkaste immer abgehobener wird und das, was ich sagte, im Grunde genommen nicht mehr verstanden wird von den meisten Gläubigen. Dass dieser Ruck zum Konservativen, der zeigt sich dann eher in diesen elitären Zirkeln, ich habe das in meinem Buch einen vornehm parfümierten Traditionalismus genannt.
Wir haben gesprochen mit David Berger. Von ihm stammt das sehr lesenswerte Buch Der Heilige Schein als schwuler Theologe in der katholischen Kirche. Darin beschreibt er auf 304 Seiten den Einfluss konservativer Netzwerke in der Kirche. 18 Euro kostet das Buch. Herr Berger, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch.